Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Künstlerin Ottobong Enkanga ist Mitte 40. Sie stammt aus Nigeria, hat ihren Lebensmittelpunkt in Antwerpen und war im vergangenen Jahr Artist in Residence im Berliner Martin-Gropius-Bau. Derzeit ist sie eine der wirklich gefragtesten afrikanischen Künstlerinnen weltweit, vielfach ausgezeichnet, gerade mit dem Peter-Weiß-Preis und mit einer besonderen Erwähnung auf der letzten Biennale in Venedig. Enkanga hat auf der Documenta 14 ausgestellt, im Frankfurter Portikus und auf der Berlin-Berlin. Und jetzt zeigt sie im Berliner Martin-Gropius-Bau Arbeiten aus den vergangenen 20 Jahren. Installationen, in denen sie mit Kohle, Steinen und Mineralien hinterfragt, welche Bedeutung die natürlichen Ressourcen für verschiedene Kulturen der Welt haben. Carsten Probst hat diese Werkschau von Ottobong Enkanga bereits gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
There is no such thing as solid ground. So ein Wortspiel ist das Motto dieser Ausstellung. Was steckt da drin?
Ja, salopp könnte man das jetzt übersagen, die Erde ist durch nichts zu ersetzen oder wie es bei uns in der Umweltbewegung manchmal heißt, wir haben nur diese eine Welt und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen mit so einem amerikanischen Sprichwort vermischt. There's no such thing like a baby, heißt es da. Das deutet so ein bisschen auf die Verletzlichkeit von Neugeborenen an, die unserer besonderen Zuwendung bedürfen. Und das überträgt sie dann auf die Erde, auf die Welt.
Und ihre Ressourcen, Mineralien, damit beschäftigt sie sich intensiv. Warum?
Ja, das sind natürlich auch Metaphern für sie, für, ja, man kann sagen, wirtschaftliche Zusammenhänge auf der einen Seite, für die Jagd nach Bodenschätzen im Ölland Nigeria ist das ja ein großes Thema, besondere Bedeutung, natürlich auch die politischen Aspekte, die Frage, wem gehört welcher Raum, welcher Platz, das entscheidet über Armut und Reichtum, Integration, Ausgeschlossensein. Sie weitet das dann aber auch noch so auf gesellschaftliche, ganz große gesellschaftliche Fragen aus.
But I'm always interested in materials like rocks, stones, minerals, water, very.
Ja, sie sagt, also ich bin an Mineralien, Steinen und so weiter interessiert, aber auch zum Wasser, alles, was wir so aus der Alltagserfahrung kennen. Und sie interessiert sich dann vor allem für den Aspekt der Fusion, des Zusammengefügtseins von Elementen, die hätten also eine bestimmte Energie, so eine gewisse Schwingung, gewisse Töne, sagt sie. Ja, und da wird es andeutungsweise schon ein bisschen esoterisch, aber ganz unmittelbar kann man das studieren an einer großen Arbeit, einer größten in dieser Ausstellung, der Rauminstallation Taste of a Stone, also Geschmack eines Steines, eine Bodenarbeit aus dem Jahr 2010, die sich so von Ausstellungsstation zu Ausstellungsstation sukzessive immer weiter erweitert, jetzt eben für den Gropiusbau ganz aktuell. So ein großer Teil des Saales ist so mit weißen Marmorkieseln bedeckt. Dazwischen sind Felsbrocken angesiedelt und eine Textarbeit. Und im Beiheft, das man zu dieser Ausstellung bekommt, wird das beschrieben wie ein Innengarten, eine Landschaft voller geschichtlicher, geologischer Spuren. Und das Publikum darf dann eben auch auf diesen Steinen herumlaufen. Das erzeugt Geräusche. Man soll eben mit diesen Geräuschen der eigenen Bewegung inne werden, lauschen, wie man sozusagen auf diesem Grund sich bewegt und dass dieser Grund eben auch was ständig Begleitendes hat sozusagen. Und darauf möchte sie dann deuten, dass dieses Ausgebeutetsein eben allzu häufig eben auch eine Sache dieses Bodens ist. Sie möchte ein Gefühl für dieses Ausgebeutetsein geben und damit für einen kulturellen Umgang damit.
Mhm, diese Art der Installation, sind das so künstlich begehbare Landschaften?
Ja, nicht alle. Also dieses Landschaftliche spielt schon immer eine Rolle, muss man sagen. Also mal ganz handfest und ja buchstäblich, mal so eher als metaphorische Aufladung. Eine Arbeit zum Beispiel sieht so aus wie so ein geologisches Modell eigentlich von so Abbaulandschaften. Und Nkanga streut dann so in ihren Performances so rötlichen Sand aus einer Mulde oder so einem Krater auf diese Landschaft. Das ist so ein Nichtort, so drückt sie das aus. Und in anderen Installationen sehen sie dann eher auf der metaphorischen Ebene so einen runden Tisch mit einer Art Verdunstungsapparat, wo so Wassertropfen auf eine heiße Platte fallen. Und damit möchte sie eher so die verschiedenen Aggregatzustände der Wahrnehmung versinnbildlichen. Manche Arbeiten sind so überladen mit Deutungen, das erinnert mich manchmal fast so ein bisschen an den späten Duchamp. Da werden also alle möglichen Bedeutungen hinzugezogen. Aber sie selbst, finde ich, hat eigentlich so die beste Erklärung geliefert für diese Zusammenhänge.
We always think of exploitation as something that is just maybe minerals, material-based. But I also think of it in ways in which certain things are taken from someone without having to reference the place that you've taken from. So it could be a conversation where someone gives me an idea and I go along with it and make it seem like it's mine. And that is an extractive process.
Ja, also Ausbeutung betrifft nicht nur Bodenschätze, sondern auch Situationen der Begegnung mit einem Menschen, sagt sie. Wenn mir jemand also eine Idee eingibt und ich diese Idee dann verbreite und so tue, als wäre das meine, dann ist das doch auch ein Prozess der Extraktion. Also es geht sozusagen, wird überführt, dieses Landschaftliche in das Kommunikative sozusagen, viele Begriffspaare durchziehen. Diese ganze Ausstellung Care and Repair ist zum Beispiel ein ganz wichtiges. Aber ich muss Ihnen sagen, das Beste in dieser Ausstellung kommt am Schluss. Und das sind Arbeiten, die gar nicht installativ sind, sondern das sind Papierarbeiten.
Ah, ja.
Ganz frühe Werke aus der Ende der 90er Jahre, die sie so zur Zeit ihres Studiums noch gemacht hat. Flüchtige Aquarelle, Lithografien, mal so ein bisschen figürlich, aber ganz verletzliche Momente so aufnotiert, gemalte Gedanken eben über das Reparieren der Natur. Da spielen so farbchemische Rezepturen eine Rolle, so ein Hauch magischen Denkens. Und an diesen Arbeiten selber sieht man, dass das eine immens hochveranlagte Künstlerin ist.
Das heißt, diese frühen Papierarbeiten haben inhaltlich schon Bezug zu diesen später entstandenen Installationen.
Ja, eindeutig, finde ich. Aber das ist für mich in dieser Ausstellung plötzlich auch das Problem geworden, weil ich finde, dass mit dieser Erweiterung auf diese räumliche Perspektive, auf diese installative Perspektive, die Arbeiten an Kraft verlieren. Also sie finden sich so in einer, man kann fast sagen, museumspädagogischen Aufbereitung, diese ganzen Ideen. Und dadurch verlieren sie ganz stark von ihrer ästhetischen Kraft, die diese Papierarbeiten an dich haben. Und diese Stärke dieser frühen Arbeiten erreicht eigentlich keine dieser Installationen.
Das ist interessant. Also ein klarer Bruch in diesem Werk.
Leider, ja, finde ich schon. Also dieses rätselhafte, konfrontative wird so ein bisschen in beruhigenden Gesten der Meditation, haben wir auch eben so ein bisschen gehört, ne, des Demonstrativen, der Sanftmut sozusagen ertränkt. Und ja, Nkanga erhält sozusagen so ein bisschen die Rolle so einer kulturpolitischen Botschafterin. Das tut ihr eigentlich überhaupt nicht gut, aber ich hoffe, dass sie sich davon dann wieder emanzipiert.
Ottobong Nkanga, There is no such thing as solid ground. Die neue Ausstellung des Berliner Martin-Gropius-Baus ist bis zum 13. Dezember zu sehen. Für uns rezensiert von Carsten Probst. Besten Dank. Ottobong Nkanga, ja, wäre jetzt interessant zu wissen, wie sie sich eigentlich selbst im Kontext der Antirassismus-Debatten bezeichnet. Als Person of Color?
Deutschlandfunk Kultur.
Schwarz, Afrodeutsch, Ausländer, Kanake.
Wie wir reden, zeigt auch, wie wir denken.
POC, Weiß, People of Color.
Aber wie dekolonisieren wir Sprache? Wie wollen wir selbst genannt werden? Wie nennen wir andere?
Wortewandel. Sprache ohne Rassismus.
VIPOC, intersektional.
POC, People of Color. BPOC, Black and People of Color. Brown People.
Mein Name ist Aditya Balamurali. Also den Begriff Person of Color würde ich als Begrifflichkeit dafür bezeichnen, wenn man nicht weiß ist. Wenn man den Begriff in einem allgemeineren Kontext nutzt, finde ich, dass man mehr Leute mit ähnlichen Erfahrungen zusammenkommen lassen kann in dem Sammelbegriff Person of Color.
Ich bin Miriam und komme aus Frankfurt am Main. In solchen Momenten ist es auch manchmal gut, sich nicht abzugrenzen. Also ich würde behaupten, dass ich eine andere Betroffenheit habe, wenn andere migrantische Personen, die nicht schwarz sind, von Rassismus betroffen sind, trifft mich das trotzdem auch mehr wie eine weiße Person.
Wenn man allerdings auf spezifische Erfahrungen wie als Black Person of Color, als BPOC hinweisen möchte, finde ich speziellere Begriffe in dem Kontext einfach besser ausgewählt.
Ich heiße Judith, ich positioniere mich als schwarz. Ich verwende für mich selbst nicht POC, also habe ich früher gemacht. Ich lehne es jetzt auch nicht ab, aber mir ist es wichtig hervorzuheben, dass es innerhalb von POC-Communities auch antischwarzen Rassismus gibt. Auch nicht nur aufgrund dessen, sondern es gibt einfach eine spezifische schwarze Erfahrung, die uns von Leuten unterscheidet, die sich nur als POC verstehen.
Tatsächlich bezeichne ich mich als Brown Person of Color, weil ich aus dem südostasiatischen Raum komme. Und es dort halt die Bezeichnung Brown Person of Color gibt, der halt auf den Bereich Südindien und Sri Lanka gemünzt ist. Warum ich mich explizit als Brown Person of Color sehe, ist, dass ich nicht denselben Erfahrungsschatz wie eine schwarze Person habe. In Deutschland sehe ich allerdings, dass es gar keine Differenzierung in dem Bereich gibt, weil ich habe ähnliche Beschimpfungen mit dem N-Wort als Kind bekommen. Also da finde ich es sehr wichtig, mich im deutschen Raum auch als braun zu bezeichnen, eben um da diese Differenzierung stattfinden zu lassen. Weil ich kann nicht bei der Black Lives Matter Demo mitlaufen und mich selber als schwarz darstellen, weil ich das nicht bin. Ich habe nicht denselben auf Sklaverei oder struktureller Benachteiligung sehenden Rassismus erfahren.
Die Frage, ob es die Möglichkeiten gibt, sich nicht bezeichnen zu müssen aufgrund seiner Herkunft oder beziehungsweise wie man gelesen wird, wäre in einer idealen Welt ohne rassistische Strukturen, ohne kapitalistische Kackscheiße sehr schön, aber in der Welt leben wir, glaube ich, nicht.
Ich verwende BIPOC vor allem, wenn es um Veranstaltungen geht oder irgendwelche Ausschreibungen oder so, wenn es darum geht, dass halt alle eingeschlossen werden sollen. Und wenn da zum Beispiel steht BIPOC, dann fühle ich mich auf jeden Fall angesprochen und bis zu einem gewissen Grad auch schon safe, dass so meine Realität mitgemeint und mitgedacht wird von den Veranstaltenden.
Von weißen Menschen wünsche ich mir tatsächlich als Person of Color oder spezifisch als Woman of Color gesehen oder bezeichnet zu werden, weil ich denke, dass die Spezifizierung etwas ist, die von der POC-Community aus durchaus gehen kann. Oder von mir auch auskommen kann. Aber ich möchte nicht, dass weiße Menschen auf mich zukommen und sagen, you're a brown person of color. Weil das halt nicht geht. Das finde ich dann auch in dem Moment zu intim, dass jemand dann halt sich das herausnimmt und sagt, okay, du bist wahrscheinlich aus Sri Lanka, aus Ilangay, bist dann wahrscheinlich braun. Das finde ich dann ein bisschen übergriffig, wenn jemand das einfach sagt.
Und vielleicht ist es auch das Schöne an dem Begriff, man muss sich dann nicht immer so festlegen. Es ist vielleicht für Personen, die eventuell auch nicht so den Bezug aus einer persönlichen Historie heraus zu African Diaspora haben und so weiter und so fort. Vielleicht ist das dann einfach so, ich muss mich jetzt gar nicht so krass festlegen. Das kann ich mir vorstellen, dass es dann eine Befreiung ist, zu sagen, ja, ich muss gar nicht so genau, aber das beschreibt mich auch.
Wortewandel, Sprache ohne Rassismus. In dieser Woche gibt's bei uns jeden Tag einen neuen Blick darauf und die gesamte Reihe finden Sie online unter deutschlandfunkkultur.de/Wortewandel. Und auch diesem Pfad hier könnten Sie mal folgen.
It is the path of relentless struggle.
Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF Audiothek oder unter deutschlandradio.de/denkfabrik.